Du sollst, du musst, du darfst nicht. Das Thema heute, Freiheit. Was hat das miteinander zu tun? Wir sind seit einigen Wochen auf dieser Reise, auf dieser Expedition zur Freiheit. Und eigentlich ist das eine Mogelpackung, oder? Wir haben das gerade szenisch so gut gesehen. Da versuchen zwei Leute aufeinander zuzugehen und dann kommen diese Gebote. Und seien wir doch ganz ehrlich, das passiert doch im menschlichen Leben. Man tut etwas, um besser dazustehen. Und vielleicht weiß man sogar, das war nicht ganz richtig. Aber es bringt mir ja was. Der andere kriegt vielleicht nicht meine Fehler mit. Aber du sollst nicht lügen. Bin ich trotzdem frei, das zu tun? In dieser Predigtserie haben wir uns damit befasst, was war eigentlich Martin Luther so wichtig im christlichen Glauben? Die Themen haben wir eben schon gehört. Heute der Abschluss. Wie wir alle wissen, hat Religion, jegliche Religion, etwas mit Geboten zu tun. Und wenn uns die Gebote nicht so stark belasten, ich meine, die haben wir früher oder später lernen müssen, wenn nicht in der Grundschule, dann in der Mittelstufe im Rallye-Unterricht, ne? Wenn uns diese Gebote schon nicht so belasten, dann sind es zumindest die Verbote, die uns nicht so zufallen. Was wir gerade gesehen haben, ist ziemlich realistisch. Es gibt viele Menschen, auch gläubige Menschen, die sich mit den vielen Geh- und Verboten schwer tun und diese als einengend empfinden. Und es gibt leider, genau wie wir gesehen haben, religiöse Gruppierungen, die sehr rudimentäre Gebote haben und diese entsprechend durchsetzen. Erst kürzlich musste ich eine Geschichte lesen, einen bedauerlichen Fall bei den Zeugen Jehovas. Und ich habe da gelesen, dass eine Mutter unter Druck gesetzt wurde von der Glaubensgemeinschaft, sich komplett von ihrem Sohn zu distanzieren, komplett die Beziehung zu brechen, zu sagen, pass auf, ich liebe dich, aber du bist hier so lange nicht willkommen, solange du die Gebote nach dem Verständnis der Zeugen Jehovas nicht einhältst. Und die Leiter, die diese Frau dazu bewegten, sagten, pass auf, dieses Verhalten ist das Verhalten, was am besten deinem Sohn Liebe zeigt. Das gibt es. Die Frage ist allerdings, ob es tatsächlich so sein muss und ob Gebote zwangsläufig einengen oder als einengend verstanden werden müssen. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Kann der Glaube nicht gerade auch in die Freiheit führen? So viel muss ich vorweg sagen. Ich gebe mir heute Morgen größte Mühe, dieses Thema anzugehen, aber ich kann unmöglich jede Facette beleuchten. Ich kann nur ein paar Fragen anreißen. Aber das ist auch gar nicht weiter schlimm, denn wir haben ja noch das Andachtsbuch. Wir haben Hauskreise. Wir haben die Möglichkeit, auch über die Woche hinaus, über das Thema, was uns vielleicht mehr oder weniger bewegt, nachzudenken, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, zu reflektieren. Deswegen versuche ich einfach ein paar Anstöße zu geben. Aber bleiben wir doch nochmal bei den Geboten. Luther erkannte irgendwann sehr deutlich, dass er durch das Halten von Geboten unmöglich sich selbst erlösen könnte. Und das möchte ich an der Stelle nochmal ganz klarstellen. Das sagte 1500 Jahre vor Luther auch schon Paulus. Wir tun so, gerade in letzter Zeit, als wäre Luther die große Revolution gewesen. Ein Stück weit ist das auch richtig. Aber es stand alles schon da. Paulus hatte das schon alles gesagt. Es war am Anfang der Kirche schon da. Im Laufe der Jahrhunderte, okay, passiert. Passiert auch in jedem Unternehmen, dass man vorher eine Vision hat und irgendwann passiert das Leben. Ne? Passiert. Aber es ist von Anfang an da. Und so sagt Luther Und wiederholt Luther, was der Apostel Paulus gesagt hat, dass es unmöglich sei, durch das Halten des Gesetzes gerecht zu werden. Luther referiert Paulus, wenn er sagt, der Mensch ist und bleibt ein Sünder und ist ganz und gar von der Gnade Gottes abhängig. Alleine die Gnade macht uns zu Heiligen. Und so denkt Luther nun weiter. Wenn zum Beispiel die 10 Gebote nichts für unser Seelenheil tun können, weil wir eben immer irgendwie doof sind, dann müssen die Gebote einen anderen Sinn haben, als uns zu beschränken und einzuengen. Und Luther versteht dies gerade so, dass die Gebote uns eben nicht beengen, sondern uns einen Weg in die Freiheit führen, einen Weg zu einem erfüllten Leben schenken können. Ich möchte ein paar Beispiele geben. Ich picke mal 3 raus. Wir schauen uns mal 3 Gebote an. Und ich würde gern bei dem allerersten Gebot anfangen. Und jetzt kann man sich streiten, ist das die Einleitung, ist das der Prolog zu den Geboten oder ist das das erste Gebot? Je nachdem, welche Tradition man ist, sieht man das anders. Ist mir eigentlich alles egal. Es steht ganz am Anfang der 10 Gebote. Und es heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Und dann geht es weiter, du sollst, du darfst nicht, Aber da lohnt es sich, einfach mal stehen zu bleiben. Das erste Gebot oder der Prolog zu den Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Was Gott hier sagt, ist erstmal ein, bevor er sagt, du sollst oder du darfst nicht, ist, er macht darauf aufmerksam, wer er ist. Meine Identität als Gott. Ich bin der, ich bin der, der bei euch ist. Und mein Wesen, er holt das nochmal allen präsent vor Augen, mein Wesen ist, ich bin der, der euch aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hat. Ich bin ein Gott, dessen Natur es ist, zu befreien. Ich bin ein Gott, dessen Natur es ist, in die Freiheit zu führen. Und alles, was jetzt folgt, bitte betrachtet es in diesem Blickwinkel. Meine Identität ist Gott, der Freiheit wichtig ist, der dich befreit hat und der möchte, dass du frei bleibst. Und dieser Gott sagt dann, du sollst keine Götter neben mir haben. Und auf einmal haben wir diese große Freiheit, der dich rausgeführt hat und so weiter und sagt, niemand mehr, nur ich. Und dann fühlen wir uns vielleicht wieder so eingeengt und in der Zwickmühle. Aber die Frage ist, wenn wir uns das nochmal präsent holen, Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, befreit hat, sagt, mein Wesen ist Befreiung, ich möchte, dass du diese Befreiung festhältst, sagt, du sollst keine Götter neben mir haben. Ich glaube, es geht darum, Gott möchte, dass wir frei sind von Götzen, die uns versklaven. Götter neben Gott, nennt die Bibel Götzen. Luther sagt, was ist eigentlich ein Gott? Ein Gott, das ist seine Definition, ist etwas, woran ich mein Herz hänge. Das, wo ich mich hingebe, das, was mir im Leben am wichtigsten ist. Und jetzt hören wir dieses Gebot, du sollst keine Götter neben mir haben. Und dann muss ich mich fragen, was sind eigentlich meine Götter? Woran hänge ich mein Herz und führt mich das in die Freiheit? Und dann kommen mir so ein paar Gedanken, das könnte vielleicht das Geld sein. Übermäßige Liebe vom Geld. Dann sind wir schon beim Gedanken Gier, aber lass uns das mal kurz betrachten. Was passiert, wenn all unsere Gedanken nur noch ums Geld gehen? Dann versuchen wir natürlich mehr Geld zu verdienen und dann haben wir genug. Und aus irgendeinem Grund, dann, das ist der Punkt, wo es skurril wird, beschäftigen wir uns immer nur noch mit dem Geld. Egal, wo wir gerade hingehen, wie viel kostet mich das, kann ich mir das leisten? Natürlich kann man sich das leisten, ist nur die Frage, will ich mir das leisten oder will ich mein Geld lieber für was anderes haben? Und das sind diese Gedankenkreisläufe, die passieren. Wenn wir Süchte betrachten, da sehen wir etwas Ähnliches. Wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Gummibärchensucht, dann frage ich mich den ganzen Tag lang, wann ist das nächste Mal, dass ich ein Gummibärchen kriege? Wo gibt's den? Wie komme ich am besten dran zum günstigsten? Und ich habe dann gerade einen gegessen, dann komme ich mit jemandem ins Gespräch und habe eigentlich im Hinterkopf, eigentlich hätte ich gerne noch einen. Also das sind diese Gedankenkreisläufe, Und egal wie die Sucht jetzt heißt, ne, das sind diese Gedankenkreisläufe, die uns gefangen nehmen. Und ich glaube, am Anfang können wir diese oder in diesen Dingen eine Freiheit erleben. Ich kann das tun. Ich kann das machen. Es tut mir gut. Zumindest im ersten Moment. Aber was passiert, wenn wir diesen Dingen den Raum geben? Ich glaube, dann nehmen sie uns gefangen, zumindest in den Gedanken. Wir kommen aus diesen Kreisläufen nicht mehr raus. Aber wie oft werden von unseren Gedanken dann auch Taten? Ich glaube, spätestens in der Sucht wird uns das klar. Der Betroffene kann sein Verhalten selber verachten. Er kann sagen, ich hasse mich dafür. Warum habe ich das jemals angefangen? Aber ich vermag nicht mehr selbst da rauszukommen. Er ist gefangen genommen worden von seinem eigenen Käfig der Freiheit. Ich versuche dieses Gebot so zu betrachten, du sollst keine Götter neben mir haben. Ja, alles, was mich gefangen nimmt, das will Gott nicht für mich. Er möchte, dass die Freiheit, die er mir geschenkt hat, bestehen bleibt. Wir schauen uns noch mal ein weiteres Gebot an. Das Sabbatgebot. Du sollst den Sabbat heiligen. Da müssen wir erstmal sehen, der Sabbat ist nicht der Sonntag, sondern es ist der Samstag, es ist der siebte Tag der Woche. Und was ist das? Eine Zwangspause. Müssen wir da jetzt in den Gottesdienst gehen? Nee, das sind wir bei den Katholiken, die haben den Gottesdienst geboten. Ne? Das sind wir schon freier. Aber es ist so diese religiöse Prägung, da muss man jetzt was machen und so weiter. Im Grunde, wenn wir uns die Schrift anschauen, geht es beim Sabbatgebot um eines. Gott sagt, 6 Tage sollst du arbeiten, 1 Tag sollst du ruhen. Es ist eine Zwangspause, ja. Das kann ich jetzt als einengend empfinden, aber ich muss mich doch fragen, dann bin ich auch wieder bei der Gier und merke, das greift so ineinander. Aber dann muss ich mich doch fragen, wenn ich 6 Tage arbeite, klar, ich kriege, wenn ich 7 Tage arbeite, auch mehr Geld. Aber wenn ich keine Zeit mehr habe, keinen Platz mehr habe in meiner Woche, wo es Tag für Tag für Tag und dann ist die Arbeit und dann noch die Kinder und dann noch die Familie und ich nehme mir nicht diese Pause, dann habe ich vielleicht ganz viel am Bankkonto, sterbe und habe nichts davon gehabt. Ist das wünschenswert? Ich glaube, wir dürfen bei den biblischen Weisungen uns nicht nur fragen, was steht da, wie begrenzt das mich, sondern ich glaube, die richtigere und wichtigere Frage ist, warum steht es da? Inwiefern ist es Ausdruck der Liebe? Und vielleicht muss ich mir immer wieder vor Augen führen, derjenige, der das sagt, ist der Gott, der aus der Gefangenheit rausgeführt hat und der nichts lieber sieht, als dass wir frei sind und bleiben. Das verändert vielleicht unser Gottesbild. Nochmal, Luther sagt, es wird uns nie ganz gelingen, die Sünde auszuschalten, egal wie sehr wir uns noch anstrengen. Und daher bleiben wir von Gottes Gnade abhängig. Wer das verstanden hat, so Luther, der kann anfangen, lustvoll und leidenschaftlich zu leben. Warum? Weil man gerade sich eben nicht mehr diesen Kreislauf der Eventualitäten ausgesetzt ist. Es geht nicht darum zu sagen, oh, jetzt kann ich machen, was auch immer ich will, aber es geht darum, dieses, wenn ich, gibt es da vielleicht noch ein Gebot, was ich gerade nicht präsent habe, was ich übertrete und dann habe ich ein Problem und komme in die Hölle und keine Ahnung, was denn los ist und dann gehe ich ganz neurotisch durch meinen Tag. Und Luther sagt, genau das ist falsch. Wir können durch das Einhalten der Gebote nicht gerecht und heilig werden. Deswegen ist dieser Gedankenkreislauf falsch. Wir können nichts dazu beitragen und deswegen dürfen wir leben. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir sind so oder so von der Gnade Gottes abhängig. Es geht nicht um die böse Absicht bei unserem Tun, sondern zu wissen, auch wenn wir sündigen, sind unsere Sünden bei Gott gut aufgehoben. Und deswegen konnte Luther das Leben genießen, weil er von Gott her gerade nicht die Einengung, sondern die Freiheit empfand. Eine Freiheit von der Macht der Sünde. Und diese Sünde, diese ständige anhaltende Übertreten der Gebote sollte über ihn letztlich nicht siegen. Da machen wir mal kurz einen gedanklichen Strich. Ich springe jetzt mal in ein anderes Thema rein, betrachte es nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Freiheit. Im Galaterbrief lesen wir die Schriftstelle zu dieser Predigt, welche sich in wenigen Worten kühn mit dem Thema der Freiheit auseinandersetzt. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Ich lese es noch einmal etwas langsamer. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Wovon ist hier eigentlich die Rede? Zunächst geht es um die Befreiung vom Gesetz als solches. Und da geht es nicht um die 10 Gebote. Das müssen wir einmal aus dem Kopf rausschmeißen. Es geht um das Gesetz in seiner ganzen Fülle. 613 Gebote. Und Paulus sagt, da dürfen wir uns nicht unterjochen lassen. Es geht da um Opfergebote, um Tempelvorschriften, um rituelle Reinigungen, um Anweisungen zum Umgang im zwischenmenschlichen Miteinander, bei Streitigkeiten. Wer meint, das Christentum sei schwierig, der sollte es doch mal mit dem Judentum damals ausprobieren oder vielleicht mit dem heutigen orthodoxen Judentum auf sich nehmen. Hier geht es bei Paulus um die Befreiung vom Gesetz. Das Joch der Knechtschaft soll nicht wieder angezogen werden. Das, wo man sich tatsächlich früher fragen musste, gibt es da vielleicht ein Gesetz von den 600, die ich gerade nicht auswendig habe, was ich vielleicht übertrete? Habe ich dann ein Problem? Das Gesetz soll einen nicht mehr hetzen und nicht mehr unterdrücken. Die Botschaft von Paulus ist erstmal klar. Jesus hat das letztgültige Opfer gebracht und daher sind diese Opfergebote, die Tempelvorschriften, die rituelle Reinigung nicht mehr benötigt. Das ist nicht nur die Meinung von einem Paulus, sondern die Juden, die damals an Jesus geglaubt haben, die waren weiterhin im Tempel, sie waren weiterhin in der Synagoge, aber sie haben nicht mehr an den Opfern teilgenommen. Der Tempelkult wird nicht mehr benötigt. Und Paulus schreibt das in eine Situation, wo jetzt Juden, die an Jesus als Messias glauben, frei geworden sind. Und jetzt sind einige Nicht-Juden daran interessiert, an diesen Messias zu glauben. Und jetzt denken die Juden nach, was müssen die eigentlich machen? Ah, da gibt's doch was. Da gibt's unsere 613 Gebote. Und da müssen wir uns wieder mehr drauf festlegen. Das heißt, ihr, die noch nie das Gesetz kanntet, ihr, die noch nie die 613 Gebote kanntet, ihr müsst die jetzt erstmal kennenlernen. Ihr müsst die jetzt lernen, einzuhalten. Und Paulus sagt, wenn ihr das denkt, dann ist das Werk Christi für euch wertlos. Die Erlösung, die euch angeboten wird, wenn ihr versucht, es durch die Gesetze zu halten, die ist wertlos. Paulus ermahnt zur Freiheit vom Gesetz. Das Neue Testament ist sehr klar. Wenn Jesus Herr in deinem Leben ist, wenn du dein Leben ihm anvertraust, wenn du von neuem geboren wirst, wenn du ihm nachfolgst, sprich in dem Moment, wo du Christ wirst, wirst du durch Jesus von der Macht der Sünde befreit. Der Fluch des Gesetzes wird über deinem Leben gebrochen und deine Sünden werden dir vergeben. Und dann bist du frei. Dann kommt das natürlich die Frage, wie bleiben wir da? Gute Frage. Ich habe noch ein paar mehr Fragen. Wozu sind wir eigentlich frei? Sind wir in unserem Handeln frei? In unserem Glauben? Ist das, was Gott im Gesetz Mose gesagt hat, diese 613, ist das nun alles irrelevant? Auch wenn die Tempelvorschriften vielleicht ad acta liegen, hat sich das verändert, was Gott für gut und richtig hält und der Menschheit in der Tora kommuniziert? Ist das, was Gott im Gesetz als Sünde befand, null in Ordnung, weil wir sind frei vom Gesetz und überhaupt frei? Was heißt das? Freiheit. Ich mache nochmal einen dritten Gedankensprung. Wie sieht unsere Freiheit heute eigentlich aus? Und jetzt komme ich mal sehr pragmatisch. Im Moment ist das so. Egal, wie richtig oder falsch unsere Handlungen sind, Gott lässt uns gewähren. Wir machen, was wir wollen, tun wir sowieso. Und wir können machen, was wir wollen. Gott lässt uns gewähren. Für unser alltägliches Leben hat unser Verhalten keine von Gott eingeforderte und durchgesetzte Konsequenz. Den Satz sage ich nochmal. Für unser alltägliches Leben hat unser Verhalten keine von Gott eingeforderte und durchgesetzte Konsequenz. Wir lesen das schon in den Psalmen. Gott lässt die Sonne über dem Gerechten und über dem Ungerechten scheinen. Der Regen fällt auf den Gerechten und den Ungerechten. Da gibt es diese Situation, da gibt es den gottesfürchtigen Bauer, der versucht, alles zu machen, ein gottfürchtiges Leben zu leben, und er müht sich darin ab, und auf der anderen Seite der Straße sieht er einen Gottlosen, der hat genauso sein Feld, der macht sich nicht so viel Mühe, der klaut vielleicht noch den anderen. Und dieser gottesfürchtige Bauer fragt sich, wenn es regnet, wenn die Sonne scheint, warum wird der genauso gesegnet wie ich? Ich meine, Gott schenkt das Wasser und die Sonne, ist klar, aber er könnte doch zumindest bei mir wachsen lassen und dem sein Dörren lassen. Warum macht er das nicht? Das ist die Regel. Ja, wir sind bei Jona. Jona wollte Gott nicht gehorchen und Gott das mit dem Wal und so. Gibt es auch. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, wir sind frei. Und Gott lässt uns. Und das ist die Antwort auf die Theodizee-Frage. Warum werden Leute vergewaltigt? Warum passieren Kriege? Warum? Weil Gott uns Freiheit gegeben hat und sich beschränkt und uns machen lässt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber der Pragmatiker in mir, ja? Jetzt kommt das Aber. Wir sollten nicht meinen, dass der Moment der Rechenschaft nicht kommt. Freiheit und Rechenschaft, das lesen wir in der Bibel, gehören untrennbar voneinander zusammen. Es gibt Texte im Alten und im Neuen Testament, die vom Gericht Gottes am Ende der Zeit sprechen. Und das wirft dann weitere Fragen auf. Nach welchen Maßstäben werden wir da gemessen werden und so weiter, müssen wir jetzt gerade nicht drüber nachdenken. Wie dem auch sei, müssen wir Folgendes festhalten. Es ist nicht egal, wie wir unser Leben leben. Es ist nicht egal, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Es ist nicht egal, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Ja, Gott wird uns nicht bei jedem Fehltritt bestrafen. Das ist Freiheit. Das ist Gnade. Aber der Tag der Rechenschaft kommt. Und die Frage ist, wird Gott uns loben oder wird er uns tadeln? Und für diejenigen, die sich gerade mit dieser Thematik des Gerichts interessieren, möchte ich ans Herz legen, meine Predigtthesen vom Buß- und Bettag zu lesen. Ich habe heute keine Predigtthesen, denn das meiste, was ich sage, ist frei. Wenn ihr also interessiert seid, hört euch die Aufnahme an, andreasgemeinde.de. Das Mediateam macht jeden Sonntag einen super Job. Meistens noch am selben Tag ist die Predigt Audio online. Die Predigtthesen, die draußen liegen, Buß- und Bettag, was bedeutet dieses Gericht, wovor viele sich fürchten? Ich habe das mal versucht, sehr hoffnungsvoll zu betrachten. Ich will sagen, Freiheit ist eine Herausforderung, mit der wir etwas Sinnvolles machen können und mit der wir einen Holocaust veranstalten können. Und es bleibt die Frage, was machen wir mit unserer Freiheit? Nur weil wir etwas machen können, heißt es nicht, dass es gleich gut ist oder dass es Gott gefallen würde. Setzen wir also unsere Handlungsfreiheit bewusst ein? Verfolgen wir einen höheren Zweck als unseren Egoismus? Dient es dem Guten? Nimmt es uns vielleicht selbst gefangen? Dient es anderen? Ich denke, ihr habt jetzt genug Fragen für die Woche. Amen.